So, die Aufnahme startet. Das ist die Zahlentheorie-Vorlesung. Und weil wir in der ersten Vorlesung sind, haben wir noch ein bisschen Orga-Kram. Und hier kommt der erste Orga-Kram. Wir beschließen jetzt, dass wir immer um Punkt 9 Uhr hier im Raum 127, dass wir da jeden Montag mit der Übung um Punkt 9 Uhr anfangen. Und die geht dann je nach Bedarf wahrscheinlich meistens so eine Dreiviertelstunde. Falls es mal ein bisschen länger geht, dann ist es eben so. Aber wir machen danach immer eine kleine Pause, bevor der Vorlesungsteil losgeht. Vorlesung ab, ich schreibe mal circa 10 Uhr und da ist auf jeden Fall eine Pause dabei. Und dann gucken wir, wie wir damit klarkommen. Und wenn wir dann merken, dass das nicht gut hinkommt, dann schieben wir ein bisschen oder modifizieren das mit den Pausen nochmal. Aber ich möchte dann darauf achten, dass Leute, die woanders anwesend sein sollen, anwesend sein können. Dann habe ich auf das erste Übungsblatt was geschrieben und ich rede jetzt noch nicht inhaltlich, das kommt nämlich gleich, aber ich habe da was zum Abgabemodus drauf geschrieben und da möchte ich einmal gucken, ob es da Fragen zu gibt oder Einwände, Beschwerden, Wünsche. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir alle 2 Wochen so ein Übungsblatt haben und wir besprechen die Sachen dann immer so nach und nach, wie es passt, aber alle 2 Wochen wird das abgegeben und zwar einzeln, elektronisch oder schriftlich, bei mir. Ich gucke mir das dann an, mache Kommentare, Leute rechnen hier was vor. Ja. Gut. Ach so, und es gibt alles mögliche an Feiertagsgedöns, was ich dann irgendwie berücksichtigen muss. Das heißt, es ist dann mal Donnerstag, mal Freitag. Ja. Gut. Was habe ich noch? Zu den inhaltlichen Sachen kommen wir gleich. Dann habe ich jetzt die Liste, die rumgeht. Wir sind alle in der richtigen Veranstaltung. Wir haben den Ablauf. Den schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf. 9 Uhr Übung. Ab 10 Uhr Vorlesung. Und dann habe ich tatsächlich erstmal keine Fragen mehr. Haben Sie welche? Das ändert sich hoffentlich sofort, denn hier sitzen jetzt einige, die mich noch nicht kennen. Ich meine es immer sehr ernst, wenn ich nach Fragen frage. Und zwar egal, ob ich eine mathematische Frage stelle hier, das und das, kennen Sie das, kennen Sie die Definition, haben Sie da ein Beispiel, bitte immer mit mir reden. Oder auch so ein offenes, was für Fragen haben Sie jetzt noch dazu? Das ist dann immer sehr ernst gemeint, denn gerade wenn Sie mich noch nicht kennen, dann sind diese Frage-Antwort-Spiele eine gute Möglichkeit, damit wir uns schnell kennenlernen können. Und hier sitzen Leute, die mathematisch sehr unterschiedliches Vorwissen haben. Und deswegen sind eigentlich sogar die Leute, die wenig Ahnung haben und viel Fragen, für mich wichtiger, als die, die viel Ahnung haben. Und auch die Leute, die Fehler machen, sind für mich gerade wichtiger, als die, die schon ganz viel wissen und wenig Fehler machen. Also da bitte mutig sein. Und hier ist eine Kurzübersicht über den Stoff. Die steht auch, glaube ich, so ähnlich schon im Infoblatt. Oh, kannst du mal Infoblatt fragen? Was ist das Infoblatt? Die Frage beantworte ich jetzt nicht. Das steht im Therapie und man kann auch nächste Woche noch Fragen zum Infoblatt stellen. Aber hier ist so eine inhaltliche Übersicht, was Sie ungefähr in der Vorlesung erwartet. In Kapitel 1, zu dem Sie schon Notizen gesehen haben, da geht es um ein paar Begriffe, die Sie hoffentlich schon kennen oder auch Resultate, die Sie schon kennen. Und dann teilweise noch so Umformulierungen, Definitionen, die auf irgendwelchen bekannten Wissen beruhen und wo wir heute nochmal durchgehen, Beispiele machen und so. Und dann lernen wir 2 Ringe kennen, nämlich einmal den Ring Z-Adjungiert Wurzel 3, das ist ein Teilring des Körpers der komplexen Zahlen, und den Ring der sogenannten Eisensteinzahlen, auch ein Teilring des Körpers der komplexen Zahlen. Und diese Ringe lernen wir deshalb kennen, weil wir nochmal wiederholen wollen, mit gewissen Begriffen aus der Ringtheorie umzugehen und weil ich ein bisschen Sie dafür sensibilisieren möchte, wie unterschiedlich Teilringe von C aussehen können und weil wir die Ringe dann später brauchen für ganz konkrete mathematische Probleme, die wir lösen wollen. Generell finde ich Teilringe von C interessant. Und für Aufgabe 2 habe ich mir etwas überlegt. Ich möchte in dieser Vorlesung ab und zu einbeziehen, dass Sie üben können, mit sogenannten KI-gestützten texterzeugenden Werkzeugen umzugehen. Und da habe ich gemerkt, dass Zahlentheorie ein ganz interessanter Bereich ist, weil nämlich diese texterzeugenden Systeme da manche Sachen überraschend gut machen, jedenfalls oberflächlich, und dann ganz viel überraschend schlecht. Oder vielleicht auch nicht überraschend schlecht. Da kann man also viel lernen, denke ich. Dann möchte ich über das Jean-Paul-Symbol und das Jacobi-Symbol reden. Über das Jean-Paul-Symbol reden wir auch heute schon kurz, weil es eine Übungsaufgabe zu gibt. Da ist im Wesentlichen wichtig, sich nochmal daran zu erinnern, was das ist und wie man damit rechnet. Denn, wie wir dann später sehen werden, gibt es einen Primzahltest, der darauf basiert. Das ist das nächste Kapitel. Bei Primzahltests, das ist ein Thema, was ich sehr mag, da geht es darum, sich zu überlegen, wie man herausfinden kann, ob eine Zahl prim ist, aber nicht auf die naive Art, indem man nämlich nach Teilern sucht, weil das für große Zahlen nicht so besonders praktikabel ist. Also ist dann die Frage, wie kann man sich überlegen, ob eine Zahl prim ist, indem man Eigenschaften von Primzahlen nimmt und die sozusagen als Testmechanismus benutzt, nach dem Motto, wenn eine Zahl prim ist, dann hat sie die und die und die Eigenschaft und die soll dann möglichst leicht testbar sein und auch möglichst gut algorithmisch umsetzbar. Denn wenn dann eine Zahl, mit der ich das teste, diese Eigenschaft nicht hat, dann weiß ich, dass sie nicht prim sein kann. Und über die Grenzen solcher Tests können wir dann noch ausführlicher sprechen. Dann ein weiteres Lieblingsthema von mir kommen diophantische Gleichungen. Diophantische Gleichungen sind toll, weil man da ganz viele Fragen stellen kann, die man quasi schon in der Grundschule stellen kann, aber man braucht fortgeschrittene Mathematik, um sie zu beantworten. Ein bisschen was davon sehen wir ja von der Algebra 1 schon, wenn wir uns zum Beispiel den 2-Quadrate-Satz von Fermat angucken. Und das ist ja auch ein Beispiel für eine diophantische Gleichung. Und da macht man dann noch einiges mehr. Teilweise ein bisschen systematisch. Das heißt, wir sehen eine Serie von Gleichungen mit der gleichen Bauart und dann können wir gucken, wie kann man systematisch Ringe finden, indem man die lösen kann mit den gleichen Lösungsverfahren. Was für Eigenschaften von Ringen brauchen wir da? Stichwort, wir gucken uns Teilringe von C an am Anfang und dann gucken wir uns aber auch noch andere Gleichungen an. Zum Beispiel gibt es diesen berühmten sogenannten großen Satz von Fermat. Da können wir uns Spezialfälle angucken und sowas. Ja, multiplikative Funktionen, das gehört irgendwie so mit dazu. Fällt vielleicht eher in den Teil der analytischen Zahlentheorie, aber passt irgendwie in diese Vorlesung und wird auch sonst, glaube ich, nirgends gemacht. Und dann habe ich ein bisschen Zeug zu Quadraten und dann habe ich normalerweise immer noch so ein bisschen Zeit für Spaß. In diesem Semester weiß ich nicht, ob wir so viel Zeit für, also für diese Art von Spaß, so extra Spaß, haben. Und zwar, weil irgendwie alle Feiertage auf Montag und Donnerstag fallen. Donnerstag ist es für meine Wiener blöd, montags ist es für uns blöd. Das heißt, da fallen schon mal zwei Termine aus und dann gucke ich einfach mal, wie wir am Ende hinkommen. Das ist, glaube ich, oft im Sommersemester so und hängt dann immer nur noch davon ab, wie das mit Ostern liegt, zum Beispiel. Genau. So. Und damit kommen wir zu viel Bekanntes und wenig Neues. Naja, weiß ich nicht in dieser Gruppe, wie viel Bekanntes und wie viel Neues es ist. Hey! Ah genau, da muss der Zettel noch hin. Wir fangen jetzt immer an Punkt 9 an, haben wir gerade beschlossen und wir fangen immer mit der Übung an. Wer hat denn jetzt die Notizen, die ich ins Dud-Appi gestellt habe, irgendwie vor sich und kann da so ein bisschen mitlesen?
Das sind einige, nicht alle, aber doch so halb, vielleicht ein Handy oder so. Gut, das heißt, ich schreibe das jetzt nicht alles ausführlich an, ich schreibe es stichwortartig an und vor allem möchte ich nochmal so zurückfragen, was ist da noch an Vorwissen da, was für Beispiele können wir besprechen, wo kann ich vielleicht noch helfen. Und zum Beispiel starten wir ja in diesem Kapitel
mit sei er ein faktorieller Ring. Dann wäre gut, wenn wir noch mal kurz klären, was eigentlich ein faktorieller Ring ist.
Also, wer erinnert uns alle dran, was ein faktorieller Ring ist? Jetzt zeigt sich auch meine kleine Rede vorhin Früchte trägt, wenn Sie auch wirklich mit mir reden.
Okay, irgendwie nicht. Das ist schade. Ach, vielleicht doch.
Also die Definition weiß ich nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall der Ring, wo es so eine Art Primfaktorzerlegung gibt.
Genau, das ist, um sich grob zu merken, was es bedeutet, ein guter Ansatz. Ja. Ein faktorieller Ring ist ein Ring, der eine Art Primfaktorzerlegung hat, da müssen wir klären, was das heißt. Es ist eine Zerlegung in irreduzible Elemente, die eindeutig ist, bis auf die Reihenfolge der Faktoren und bis auf Assoziiertheit. Um also zu verstehen, ach, und es muss ein Integritätskomplex sein, das auch noch. Also man braucht Integritätsbereich und vielleicht sollten wir diese ganzen Wörter auch noch konzentrieren. Integritätsbereich mit eindeutiger Zerlegung
Ich fange mal hier hinten an. Was ist ein irreduzibles Element in einem Ring?
Ein Element, wo alle Teile assoziiert oder einheitlich sind?
Genau. Das ist ein Element in einem Ring, dessen einzige Teile einhalten im Ring und die zu dem Element assoziierten Elemente sind. Sehr gut, vielen Dank. Mit Zerlegung ist gemeint Zerlegung bezüglich der Multiplikation im Ring. Mit eindeutig ist gemeint eindeutig bis auf Reihenfolge der Faktoren, immerhin sind wir über einen kommutativen Ring. Und Assoziiertheit. Beispiel: 6 im Ring Z kann ich schreiben als 2 mal 3, aber auch als minus 3 mal minus 2. Da habe ich die Reihenfolge verändert und ich habe Assoziierte verwendet. Und trotzdem würde ich sagen, ist das die gleiche Zerlegung, denn ich habe im Wesentlichen 2 und 3 benutzt. Okay, das ist also die Eindeutigkeit. So, Integritätsbereich. Was steht da jetzt drin? Oh, oh, gut. Mehr Menschen wollen mit mir sprechen.
Ist das Nullteiler frei?
Ja.
Also man hat jetzt nicht die Möglichkeit, dass A mal B gleich 0 ergibt, wenn A und B nicht
Elemente sind. Vielen Dank, genau. Wichtige Zutat beim Integritätsbereich. Wir brauchen die Nullteilerfreiheit und was brauchen wir noch? Das reicht noch nicht.
Eins-Element und dass es kommutativ ist.
Dankeschön. Kommutativer Ring mit Eins-Element und Nullteilerfrei. Und dann haben wir alle Zutaten beisammen. Vielen herzlichen Dank. Und mit all dem zusammen haben wir dann einen faktoriellen Ring und viele Teilringe von C sind faktoriell, aber nicht alle. Es gibt Ringe, die faktoriell aussehen, es aber nicht sind. Und das kann man häufig daran erkennen, dass Primelemente und irreduzible Elemente nicht dasselbe sind. Das ist eigentlich so der Klassiker, den man gut erkennen kann, dass ein Ring, der ansonsten erstmal schön aussieht, mit dem man sprechen kann, nicht faktoriell ist. Also sollten wir noch kurz besprechen, was ein Primelement ist, damit wir sehen können, was der Unterschied ist zwischen Prim und irreduzible. Wir haben übrigens vorhin bei der Definition von irreduziblen Elementen etwas vergessen. Aber das können wir dann gleich, wenn wir über Primelemente reden, korrigieren. Die Eigenschaften mit den Teilern ist nicht die einzige, die man braucht. Man muss vorher noch was nachprüfen. Das wird gerne vergessen, was man daran merkt, dass ich es vorhin auch nicht sofort korrigiert habe. Aber bei Primelementen müssen wir jetzt dieselbe Einschränkung auch nochmal machen. Ja.
Auf jeden Fall keine Null und keine Einheit.
Ganz genau. Ja. Und bei Irreduzibilität haben wir vorhin gehört, das war alles mit den Teilern. Hallo. Ja. Und bei Primelementen, was ist es da?
Ich glaube, wenn der Teil ein Produktteil sind, teilt es auf einen der Faktoren.
Genau. Genau. Und ich schreibe es jetzt nochmal an. Irreduzibel. Nicht die Null des Rings, das ist die Null meines Rings, wenn der Ring R heißt Null R. Keine Einheit. Einheiten sind multiplikativ invertierbare Elemente in unserem Ring oder Teiler von 1, das ist gleichwertig. Und mit 1 meine ich das 1-Element im Ring und das wird mit 1R bezeichnet. Und dann braucht man noch 1 Teiler, sind Einheiten oder Assoziierte. Ich kürze das alles ab, aus Gründen. Und jetzt in Abgrenzung dazu, was bedeutet es, ein Primelement zu sein? Was bedeutet Prim in R? Nicht Null, keine Einheit. Und dann haben wir es gerade gehört, wenn ich ein Produkt teile, dann teile ich mindestens einen der beiden Faktoren. Schreibe ich jetzt auch genau so an. Weil das erste Kapitel ist und weil ich mich hier rausnehme, ein bisschen umgangssprachlich zu sein. Später werde ich dann auch meistens wieder exakter. Philosophisch betrachtet, und so leite ich das auch gerne her, wenn ich Algebra lese, ist das so, dass man sich die Primzahlen in Z schnappt, also die
oder die Primzahlen in n, in der Menge natürlichen Zahlen. Und dann guckt man sich die Eigenschaften an und man greift die raus und fasst die als Definition, aber man trennt. Das heißt, man nimmt eben nicht alle Eigenschaften, die man für Primzahlen hat, und definiert ein mathematisches Objekt, das all diese Eigenschaften hat, sondern man trennt es. Nicht 0, keine Einheit, ja okay, nicht 0, nicht 1. Und dann hat man bei Primzahlen ja einerseits diese Eigenschaft, dass die einzigen natürlichen Teiler 1 und die Zahl selbst sind. Man hat aber auch die Eigenschaft, dass wenn die ein Produkt teilen, dass sie dann mindestens einen der Faktoren teilen. Und indem man das trennt, kommt man zu den Ringeigenschaften prim und irreduzibel. Und ab einer gewissen, ich sag mal, Qualität von Ringen fallen diese Begriffe zusammen. Das ist ab faktoriellen Ringen der Fall. Da und bei noch stärkeren Ringen, da beschreibt man mit dieser Eigenschaft genau die gleiche Menge von Elementen. Unterhalb davon stimmt es nicht mehr. Und das macht Ringe sehr interessant. Wo brauchen Sie jetzt gerade noch Beispiele? Oder noch irgendwelche Erläuterungen, bevor ich jetzt mit den eigentlichen Wiederholungen anfange? Erstmal nicht, okay. Ich habe die Kongruenzschreibweise wiederholt, weil wir die in dieser Vorlesung ganz oft brauchen. Und eingeführt habe ich sie in der Algebra nur für Z, aber man kann die verallgemeinern und ich würde sagen, dass die mindestens ab faktoriellen Ringen Sinn ergibt, wenn nicht sogar schon davor. Also schreibe ich es ein bisschen allgemeiner hin. Ich nehme R aus R, nicht 0, und dann nehme ich mir noch A und B aus dem Ring R her und dann sage ich, A ist Kongruent zu B mod R. Das Wort für diesen Dreierstrich hier, getecht, ist es glaube ich einfach / equiv. Das Wort dafür ist Kongruent. Und wann sagen wir, dass das gilt? Wer kann das mal für mich sagen, so wie es in Z ist? Und dann ist es auch hier die allgemeine Definition. Ja?
Also wenn ein C aus R aus dem Ring existiert, sodass A gleich C mal B plus R ist.
Genau, oder in anderen Worten, die Differenz ist durch R teilbar im Ring. Genau. Ich schreibe die andere Formulierung nochmal hin. Das heißt, es existiert ein C aus dem Ring R mit der Eigenschaft C mal R gleich A minus B oder in anderen Worten, und ich glaube, so war das vorhin formuliert, A gleich C mal R plus B. Das ist so ähnlich, habe ich das vorhin verstanden. Und da gibt es haufenweise Rechenregeln. Die schreibe ich jetzt nicht alle nochmal auf, sondern die lese ich nur vor. Die habe ich für Sie nochmal zusammengefasst. Und die stehen im Buch. Ah, jetzt kann ich einmal gucken, ob ich die Seitenzahl richtig habe. Ich habe das nämlich von der letzten Auflage nochmal aktualisiert. Ja, es stimmt. Gut. Ab Seite 84. Da steht nochmal, was man da alles so machen kann. Also, Kongruenz verträgt sich mit der Addition im Ring, mit der Subtraktion, also damit, dass man additive Inverse betrachtet, mit der Multiplikation. Womit es sich nur eingeschränkt verträgt, ist Kürzen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das habe ich in dem Buch unter modulare Kürzungsregel stehen. Wenn ich nämlich auf beiden Seiten Produkte stehen habe und ich sehe da einen gemeinsamen Faktor, dann kann ich den wegkürzen, aber die Kongruenz geht möglicherweise flöten. Wenn ich sicherstellen will, dass die Kongruenz erhalten bleibt, da muss ich sicherstellen, dass das Element, was ich ja wegkürzen möchte, teilerfremd ist zu dem R-Modulo, den ich rechne. Und allein schon, dass ich so ein Wort wie teilerfremd verwende, zeigt, dass ich eine gewisse Ringqualität brauche, damit das Konzept Sinn ergibt. Wer kann mir sagen, warum?
Warum sollte ich nicht einfach in irgendeinem Ring mit einem Wort wie teilerfremd um mich werfen?
Also kann ich machen, aber die Frage ist, wie sinnvoll das ist. Wer hat da eine Idee zu?
Man braucht multiplikative Inverselemente.
Habe ich in einem Ring normalerweise nicht.
Aber deswegen braucht man ja einen Ring mit 1.
Ja, aber auch dann. Für was für Elemente habe ich in Z multiplikative Inverse?
Nicht so oft, oder?
Nee.
Aber kann ich ein Zelt über Teilerkrankheit reden?
Ja.
Genau. Also es hat natürlich was mit der Multiplikation zu tun, sind auf der richtigen Spur. Aber multiplikative Inverse zu fordern, viele, das wäre zu stark. Also nochmal weiter überlegen, ja?
Vielleicht Multiplikatorfreiheit oder so.
Um was zu tun? Warum brauche ich die?
Ja, wenn es andere Nullteiler ist, könnte dann Null rauskommen.
Ich sehe, warum,
Problem sein.
Ja, ich sehe, warum Nullteiler da problematisch sein können. Wie ist ein Teilerkrankheit überhaupt definiert? Wollen wir mal dahin gehen? Woher kommt das Wort Teilerkrankheit? Was für andere Wörter brauche ich, um Teilerkrankheit zu definieren? Das Wort Teiler gibt einen Hinweis? Ja? Genau, ich brauche GGTs. Und für GGTs, also da würde ich jetzt auch wieder sagen, in niedrigeren Ringklassen hat man da vielleicht Glück, dass es manchmal funktioniert, aber sicherstellen kann man GGTs erst ab faktoriellen Ringen. Erst da ist wirklich klar, dass es die immer gibt und da gibt es dann auch Wege, die zu finden. Das heißt, erst ab da würde ich mich sicher fühlen, über Teilerfremdheit zu sprechen. Und ja, da haben wir insbesondere die Nullteilerfreiheit mit drin. Wenn man jetzt nur einen Integritätsbereich hat und nicht faktoriell ist, dann fände ich das interessant, mal zu gucken, was da schief gehen kann. Ich würde sagen, dass man da im Allgemeinen keine GGTs definieren kann. Und wir fallen auch Beispiele ein. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es schwierig ist, Teilerkrankheit zu definieren. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann sagen Sie es mir später. Ich sammle in der Vorlesung immer an mehreren Stellen Fragen ein. Und dann kann ich die nächste Woche in der Übung beantworten oder generell in der Übung. Oder, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht dazu gesagt, bei mir kann man Podcast-Folgen beantragen. Man kann also, wenn in der Vorlesung irgendwelche Fragen aufkommen, bei denen ich dann sage, oh, das ist super interessant, aber das führt jetzt irgendwie weit, so ein bisschen raus aus dem Vorlesungsstoff, oder es ist einfach eine ausführlichere Nachfrage, die ich jetzt nicht für alle in der Vorlesung beantworten möchte, dann mache ich dazu eine Podcast-Folge. Und das zum Beispiel, also seltsame Ringe und ihre Freunde und was für Begriffe wo definiert sind oder nicht, das wäre eine geeignete Podcast-Folge. Sagen Sie mir einfach am Ende, ob Sie das haben wollen. Wie geht's weiter? Kürzungsregel habe ich gesprochen. Auch da gerne mal selber gucken, was geht schief, wenn die Leute nicht teilerfremd sind. Wie kann dann aus einer richtigen Kongruenz eine werden, die nicht mehr stimmt? Und das nächste, was ich aufgeschrieben habe, ist, ja, im Prinzip die Übersetzung eines Konzepts, das man in Faktoring ohne Probleme definieren kann. Und die Übungsaufgaben sind jetzt auch so formuliert, dass ihr das da einfach in Faktoring machen könnt. Das ist sowas wie multiplikativ invertierbar zu sein, modulo irgendwas. Oder eine Einheit zu sein, modulo irgendwas. Oder ein Nullteiler zu sein, modulo irgendwas. Und anstatt jetzt die ganzen Definitionen nochmal anzuschreiben, die ich für Sie aufgeschrieben habe und die auch in der Übungsaufgabe bekommen, würde ich ein paar Beispiele machen. Und zwar gehen wir mal nach Z modulo 8Z. Das Beispiel habe ich aufgeschrieben, ich glaube, das ist auch im Institut IP-Notizen, oder? Gut. Das heißt, dann ergänze ich jetzt nur nochmal so ein bisschen. Und jetzt könnte ich ja zum Beispiel das Element. Ah, vielleicht klären wir erstmal kurz, was das für ein Ring ist, also wie der funktioniert. Wie funktioniert die Addition? Wie addiere ich zwei Elemente aus diesem Ring? Klappt doch klar, ja, finde ich auch.
So wie in Z und dann teilt man sie noch modulo 8.
Wie sehen denn die Elemente aus dem Ring aus? Kann ich die addieren?
Das sind Äquivalenzklassen.
Genau. Ich habe also zum Beispiel 8 mal Z plus A plus und ich schreibe jetzt plus. Wenn das eine Vorlesung für kleine Studis wäre, dann würde ich da jetzt irgendein Symbol erfinden, zum Beispiel Kringel plus, aber wir sind ja schon groß, da brauche ich das glaube ich nicht. 8 mal Z plus B. Dieses Plus ist das Plus im Faktoring. Dieses Plus ist einfach die Addition ganzer Zahlen, in dem Sinne, dass ich hier halt einen Vertreter nehme und die davon vertretene Restklasse betrachte. Das heißt, ich schaue mir alle Vielfachen von 8 an, jeweils plus A. So, und wenn ich das jetzt addieren will, jetzt machen Sie mal präzise, was Sie gerade formuliert haben.
Genau, dann würde ich hinschreiben 8 mal Z plus A plus B.
Ja. Genau. Und ich muss jetzt hier gar nicht irgendwas modulo 8 rechnen. Also kann ich, wenn ich ein Interesse habe an einem möglichst kleinen Vertreter. Und möglichst klein kann verschiedene Bedeutungen haben. Es kann betragsmäßig möglichst klein sein oder natürliche Zahlen möglichst klein oder, ne, also ist ja auch Geschmackssache. Aber erstmal kann ich das einfach so hinschreiben und das ist eine wohl definierte Addition im Faktoren. Multiplikation. Ups, mal. Wie funktioniert das? Sollen wir die gebrauchen, auch nur die Plätze. Also, wie machen wir die Multiplikation? Ja.
Einfach 80 plus AMD.
Genau. 80 plus, was steht da? 10. Genau, genau dasselbe. Das heißt, wir nehmen immer die Vertreter, wir addieren, wir multiplizieren. Wenn wir das dann noch irgendwie schöner machen wollen, Repräsentanten, dann können wir das machen, Modulo 8. Ist aber erstmal nicht erforderlich. Und wenn wir Modulo 8 rechnen oder überhaupt Modulo irgendwas rechnen, oh, ich glaube, da habe ich eine Übungsaufgabe zu. Ja, die ist, glaube ich, auch in Serie 2, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich genau das mache. Das heißt, da geht es darum, so ein intuitives Konzept zu nehmen, so ähnlich wie Sie vorhin geantwortet haben, das war ja intuitiv, und sich dann zu überlegen, wie kann ich das ganz genau mathematisch fassen und ordentlich aufschreiben. Das macht Spaß. Okay, dann, was ist denn das Nullelement in diesem Ring? Jeder Ring braucht eine Null.
8z plus
0. 8z plus 0. Dankeschön. Ich behaupte, der hat auch eine 1. Was ist die 1? Naja, und wenn es eine 1 gibt, dann kann ich mich fragen, ob es Einheiten gibt, außer der 1 selber. Und eine Einheit in diesem Faktoring zu sein, heißt ja, man ist ein Element dieser Bauart mit irgendeiner Eigenschaft. Und wenn ich jetzt sagen möchte, dass eine ganze Zahl eine Einheit ist Modulo 8, dann meine ich damit, dass die davon vertretene Restklasse in dem Faktoring eine Einheit ist. Und umgekehrt. Das heißt, es ist nur eine Übersetzung zwischen rechnendem Faktoring und Modularrechnung. Wir können jetzt also zum Beispiel 8 mal z plus 3 angucken. Warum ist 8 mal z plus 3 eine Einheit in dem Faktoring?
Hm? Wenn es mit sich selbst multipliziert, 8 mal z plus 9 ist, was?
Ich schreibe mal und dann gucken wir, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe nicht alles gehört. Moment. Das habe ich verstanden. Mit sich selbst multipliziert. Das ist 8 mal 7 plus 9. Das habe ich noch gehört. Und dann?
Ja, das ist ja, also liegt in der gleichen Äquivalenzklasse wie 8 mal 7 plus 1.
Es ist die gleiche Äquivalenzklasse wie 8 mal 7 plus 1. Ja. Genau, danke schön. Und in anderen Worten ist dann 3 multiplikativ invertierbar oder eine Einheit Modulo 8. Ergibt das Sinn, dass wir so zwischen diesen Darstellungsweisen wechseln können? Okay. Genauso mit Nullteilern. 2 ist langweilig. 2 habe ich hier im Beispiel stehen. Ich mache mal 6. Und es gibt, wie gesagt, diese Übungsaufgabe, mit der man dann schnell sehen kann, was was ist. Vielleicht haben Sie auch schon eine Intuition, auch wenn Sie es noch gar nicht kennen. 6 ist ein Nullteiler, Modulo 8, denn über Nullteiler haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz wiederholen allgemein, was ein Ring, oder was ein, in einem Ring ein Element ist, das wir Nullteiler nennen.
Ein Element, das nicht selber nicht die Null ist, mal etwas multipliziert, das was auch nicht die Null ist, Nuller gibt.
Genauso.
Also in diesem Kontext 4.
Zum Beispiel, ja, ich schreibe erstmal und dann kommentiere ich das noch ein bisschen. Vielen Dank. Denn 6 mal 4 gleich 24 ist durch 8 teilbar. Und das muss ich einmal nachprüfen. Nullteiler zu sein, haben wir gerade gehört, heißt, man darf nicht selber 0 sein. Und Modulo 8 nicht 0 zu sein, heißt, man soll nicht durch 8 teilbar sein. Was die 6 nicht ist. Okay, gut. Und der Partner dazu, die 4, ist auch nicht durch 8 teilbar. Das heißt, wir haben hier 2 nicht durch 8 teilbare Zahlen.
denn Produkt durch 8 teilbar ist, also sind das beides 0 teilbar mit 8. Und auch hier sehen wir wieder, wie man das übersetzen kann. Ich habe jetzt beide Richtungen einmal gezeigt. Hier habe ich es in der Faktorensprache hingeschrieben und dann mündlich übersetzt in die andere Schreib- und Sprechweise. Und hier andersrum, Nullteiler Modulo irgendwas zu sein, übersetzt sich im Faktoring dann so, dass man die Leute als Repräsentanten hinschreibt und dann kriegt man Ringelemente, die Nullteiler sind. Warum mache ich das? Naja, erstens, um das zu wiederholen, zweitens, weil wir immer wieder in seltsamen Ringen rechnen und weil wir aufpassen müssen, dass unsere Intuition, die wir vielleicht haben vom Rechnen mit, ich sag mal, reellen Zahlen oder so, uns beim Rechnen in interessanten Ringen total aufs Glatteis führen kann. Das heißt, wenn wir am Anfang direkt über komische Sachen reden, Nullteiler und Gedöns, sind wir hoffentlich sensibilisiert, dass das auftritt in der Natur, halt nicht in reellen Zahlen, aber in vielen interessanten Teilen von C, beziehungsweise Faktoring. Eher nicht. Aber einen interessanten Faktoring können wir sowas finden. Und es ist wichtig, dass wir dann sensibilisiert sind, dass manche der Rechenregeln, die wir ansonsten für natürlich halten, nicht funktionieren. Das ist einer der Gründe, warum ich das mache. Und bla bla bla, die ganzen Bemerkungen mache ich jetzt nicht. Und im Algorithmus steht noch mehr dazu. Da stehen noch interessante Sachen drin, wie zum Beispiel Ringe, die faktoriell aussehen, es aber nicht sind und so, falls Sie also da nochmal nachlesen wollen, dann ist das Buch eine gute erste Adresse und bitte fragen Sie mich, wenn Sie da noch mehr wissen wollen. Als nächstes möchte ich kurz über das Teilringkriterium sprechen, einfach weil wir ja häufiger Teilringe von zum Beispiel C angucken und ich dann keine Lust habe, jedes Mal alle Ringkriterien nachzurechnen. Und das Teilringkriterium sagt uns, dass wenn alles in einem großen Ring lebt, und Körper sind Ringe und alles, was wir machen, oder fast alles in der Vorlesung, lebt irgendwie in C. Naja, dann wissen wir, was wissen wir? In C gilt für die Multiplikation das Kommutativgesetz. Das heißt, alles, was wir uns da angucken, wird immer, und für die Addition auch, das heißt, da werden wir immer für die Addition und Multiplikation das Kommutativgesetz haben, Assoziativgesetz und so weiter auch. Um einen Ring zu bekommen, müssen wir also nur noch sowas nachprüfen wie liegt 0 drin? Sonst haben wir keine Chance, eine Gruppe zu kriegen bezüglich der Addition. Ist es abgeschlossen unter Addition? Beziehungsweise ist es abgeschlossen, wenn ich ein Element nehme und dann das additive Inverse von einem möglicherweise anderen dazu addiere. Das ist dann quasi das Untergruppenkriterium bezüglich der Addition. Und dann brauche ich für die Multiplikation tatsächlich nur die Abgeschlossenheit. Und das ist auch der Grund, warum manche Teilringe von... Muss ich aufpassen, wie ich es formuliere? Okay, ich sage mal was Falsches. Man könnte denken, dass jeder Teilring von C automatisch im Intuitivbereich ist. Und das ist auch fast richtig, aber eben nur fast. Können wir mal kurz zusammen überlegen, was schief geht? Wir sind schon ein Teilring, das heißt, wir sind schon eine Untergruppe bezüglich Plus und wir sind abgeschlossen bezüglich der Multiplikation. Und jetzt behaupte ich, dass sie aber nicht immer im Intuitivbereich sind, obwohl doch, wie ich gerade gesagt habe, ganz viele Sachen sich von C so vererben. Worauf müssen wir achten? Das ist ein bisschen tricky. Können wir noch mal kurz wiederholen, was wir für einen Integritätsbereich brauchen? Haben wir vorhin gemacht? Was war das nochmal?
Kommutativer Ring mit 1
und? Nullteilerfrei. C ist ein Körper, Nullteilerfrei, check. C ist ein Körper, Kommutativität, check. Also.
Ja. Ich kann einfach nur die Null nehmen.
Das ist ein Teilring? Das ist ein Entitätsbereich, weil der Binde nur ein Entitätsbereich ist. Das ist nicht die Weisung.
Aber er hat keine 1.
Na doch, 0 ist da die 1.
Ach ja.
Aber gut gedacht. Mhm. Gut gedacht, das ist die richtige Richtung, ja.
So, 2 mal Z hätte dann keine 1.
Ja, danke. Super Beispiel. Wir müssen sicherstellen, dass die 1 drin liegt. Und hier schreibe ich 1, weil es eine Zahl 1, komplexe Zahl 1 ist. Sobald die drin liegt, ist alles schön. Denn dann ist es die 1 in diesem Teilring. Das heißt, er hat eine. Und dann ist alles vom Entitätsbereich erfüllt. Aber genau so ein Beispiel wie 2z zeigt, dass es eben nicht automatisch gilt. Man kann Teilringe von C finden, die die 1 nicht enthalten. Vielen Dank. Das war mir noch wichtig, das zu sagen. Dann, naja, haben wir halt noch so einen interessanten Zoo an anderen Ringen. Wir haben jetzt schon über Integritätsbereiche und faktorielle Ringe geredet. Die nächsten Kriterien, die wir dann haben, sind Hauptidealring zu sein und euklidischer Ring zu sein. Okay, und dann vom Körper. Aber Körper sind als Ringe nicht so besonders interessant. Fangen wir mal ganz oben an, bei euklidischen Ringen. In einem euklidischen Ring fange ich wieder mit einem Integritätsbereich an. Das ist immer die Grundlage für diese höheren Klassen von Ringen. Oh, und wenn ich hoch und niedrig sage, dann meine ich das in Bezug auf, was für starke Fähigkeiten haben diese Ringe. Das ist keine Wertung. Man könnte sagen, dass die, die weiter unten stehen, eigentlich sogar interessanter sind, weil da mehr komische Dinge passieren. Irgendwelche coolen Matrix-Ringe oder so. Aber dieses höhere oder niedrigere Klasse, das ist für mich irgendwie verbunden mit mehr oder weniger starken Einschränkungen bei den Rechnungen und deswegen mehr, was man machen kann. Also, bei euklidischen Ringen haben wir einen Integritätsbereich und zusätzlich noch eine euklidische Normfunktion, also quasi Teilen mit Rest. Klassisch Beispiel ist Z mit dem Betrag, ZI, die ganzen gleichen Zahlen, mit der Normfunktion dort, wo man den realen, den imaginär teilnimmt, quadriert und die Summe bildet. Und das wiederhole ich jetzt ansonsten nicht weiter, weil es in den Notizen steht. Die Frage ist, ob Sie Fragen dazu haben, also ob Ihnen mal komische Ringe begegnet sind, bei denen Sie sich nicht sicher sind, ob die euklidisch sind. Oder vielleicht haben Sie mal eine andere Definition für euklidische Ringe gesehen und wollen wissen, ob das dieselbe ist. Sowas. Das sehe ich gerade nicht, okay. Körper sind euklidische Ringe. Und euklidische Ringe sind alles, was wir bisher besprochen haben. Faktoriell, Integritätsbereiche und so weiter. Und dann gibt es noch was Interessantes dazwischen, nämlich die Hauptidealringe. Wenn wir jetzt also so eine Art Hierarchie aufstellen, dann haben wir die Körper, dann haben wir die Hauptidealringe, dann die sogenannten Hauptidealringe. Das sind Integritätsbereiche, in denen jedes Ideal ein Hauptideal ist. Und das bedeutet, dass man jedes Ideal in der Form schreiben kann, Ringelement mal der ganze Ring. Und da ist auch wieder Z ein schönes Beispiel für. Dann haben wir die faktoriellen Ringe. Und dann geht es irgendwie weiter. Integritätsbereich und darunter wird es dann interessant, sag ich mal. Irgendwann ist man halt nur noch ein Ring. So. Man kann das alles abgrenzen. Die Abgrenzung ist einfach. Die ist Hauptidealring, aber kein euklidischer Ring. Die ist schwierig und die nächsten sind dann wieder einfach, da Beispiele zu finden, wie das abgrenzen. Wenn Sie dann mehr zu wissen wollen, dann schauen Sie ins Buch oder fragen Sie mich einfach. Wir haben schon darüber geredet, dass in faktoriellen Ringen und aufwärts die Eigenschaften prim und irreduzibel zusammenfallen. Wir haben darüber geredet, dass man da sowas wie größte gemeinsame Teiler definieren kann. Sollten wir vielleicht auch nochmal kurz wiederholen. Generell ist Teilbarkeit da ein starkes Konzept. Wir haben sowas wie Teilerfremdheit und so. Und dann können wir gleich über konkrete Resultate sprechen, die ich wiederholen möchte, weil wir die nämlich in der Vorlesung immer wieder brauchen oder weil sie dieses Übungsblatt brauchen. Das ist ein Hintergedanke, den ich heute habe, dass sie einfach schon anfangen können, das Übungsblatt zu bearbeiten. Aber vorher noch mehr zum Thema Teilen. Und warum ich das die ganze Zeit so feiere. Reden wir kurz über GGTs. Wenn ich jetzt nicht in Z bin, wo man das irgendwie intuitiv machen kann, sondern in irgendeinem Ring und er ist faktoriell, das heißt, wir können uns sicher sein, dass es auch ein wohldefiniertes Konzept ist. Was meine ich dann, wenn ich einen größten gemeinsamen Teiler von zwei Ringen hernehmen möchte?
Oder was meine ich, wenn ich sage, dass es den gibt? Oder so. Und warum sage ich einer und nicht der? Jetzt ist es auch mal einschalten. Das ist in einem faktoriellen Ring. Ja, was meine ich haben mit einem DT von A und B? Wie ist das definiert? Oh, interessant. Ich sehe so halbe. Gerne einfach versuchen. Ich meine, was soll passieren? Ja?
Also, ich glaube, ich kann es besser in dem euklidischen Ring erklären.
Ja?
Weil ich dann besser sagen kann, was größer bedeutet. Das fällt mir gerade hier nicht ein.
Okay, dann sag nur den ersten Teil und was größer ist, sag ich.
Okay, gut. Also, ein Element muss eben beide Elemente A und B teilen.
Genau, wir brauchen einen gemeinsamen Teiler. Das ist das eine kleine G. Und das mit der Größe, genau, das ist jetzt nämlich die Frage. Ja?
Also mein Gefühl sagt mir, dass wenn ein Element irgendwie dazwischen liegt, dass es da der DGT gleich ein DGT sein muss.
Ja, den gibt es ja nicht. Und was heißt das?
Also ein DGT sein muss. Also wenn ich jetzt ein Element habe, also ich habe einen Teiler T, ich finde ein Element, das sowohl A als auch B teilt und von T geteilt wird, dass dann dieses Element gleich mit T ist.
Okay, also hier ist die Idee, so wie ich sie verstanden habe. T ist ein Element, von dem ich zeigen möchte, ja, dass es ein DGT ist. Das teilt erstmal A und B, das haben wir gerade geklärt, das hat hingehört. So, jetzt habe ich noch so ein Ding S, das teilt auch A und B.
Und
es soll von T geteilt werden. Ah, und dann soll es gleich T sein.
Ja.
Genau, so kann man das machen. Das ist ein Maß für die Größe. Wir nehmen Teilen als Größe und nicht Größe sowie Betrag oder so, denn das gibt es ja vielleicht nicht. In euklidischen Ringen kann man so rangehen, aber wir sind hier ja erstmal deutlich schwächer. Das heißt, wir haben kein Maß für die Größe. Außer Teilen. Also ein DGT von A und B, und da gibt es mehrere von normalerweise, ist einfach ein gemeinsamer Teiler, der von jedem gemeinsamen Teiler geteilt wird. Und das führt dann so wie Sie es gerade beschrieben haben dazu, dass wenn man einen gemeinsamen Teiler hat, der davon geteilt wird, dass sie dann gleich stimmt nicht, aber assoziiert sind. So, das heißt auch, dass die DGTs bis auf assoziiert halt eindeutig sind. Wenn ich einen gefunden habe, kenne ich alle. Ich muss einfach nur das Ding mit allen Einheiten des Rings multiplizieren. Vorsicht, das heißt im Allgemeinen nicht, dass DGTs wirklich eindeutig sind. Und deswegen schimpfe ich auch, wenn Sie sagen, der DGT. Teilerquantität haben wir schon geklärt. Teilerquantität heißt, dass alle DGTs Einheiten sind. Und dafür muss man eben wissen, dass es DGTs gibt und dass die wohl definiert sind. Und hier sind noch ein paar kleine Anmerkungen. Man kann, wenn man irgendwelche Elemente hat, die nicht teilerfremd sind, und man möchte aber gerne mit teilerfremden Elementen arbeiten, dann kann man das bewerkstelligen und dazu gibt es ein Lemma im Buch, Lemma 325. Dann kann man einfach die Elemente so hinschreiben, dass man die DGTs als Faktoren sieht und dann kürzt man die raus und kriegt teilerfremde neue Elemente. In Beweisen kann das eine gute Strategie sein, um DGTs loszuwerden und dann mit Elementen weiterzuarbeiten, die teilerfremd sind. Das werden wir bei diophantischen Gleichungen sehen, dass das ein gutes Konzept ist. Und dann wollte ich noch darauf hinweisen, weil wir das auch brauchen, dass diese Zerlegbarkeit in Einheiten und Irreduzible sehr mächtig ist, wenn man Teiler finden möchte. Denn man weiß ja, dass man alle Teiler in einer solchen Zerlegung irgendwie sehen muss. Und das ist interessant bei Elementen. Ich habe hier geschrieben, Potenzen von irreduziblen Elementen. Ich bleibe in meinem faktoriellen Ring R. Das ist R aus R irreduzibel in R. Und ist M eine natürliche Zahl. So kennen wir. Und das wird wichtig werden, deswegen wähle ich es hier. So kennen wir die Teiler von R hoch M in R. Und mit R hoch M, das ist jetzt so eine etwas intuitive Schreibweise, damit meine ich, dass ich das Element R im Ring Groß R
M mal mit sich selbst multipliziere. Das ist also einfach eine Potenzschreibweise, so wie wir die kennen. So. Wie sehen die nämlich aus? Und wir können es da anpassen, indem wir ein Beispiel nehmen. Ich nehme die in Z irreduzierte Zahl 2 und gucke mir die Potenz 2 hoch 3 an, also 8. Und in Z können Sie mir jetzt bestimmt alle Teile davon sagen, oder? Machen Sie es mal. Wir wollen uns herantasten. Ja?
1, 2, 4 und 8.
Und das Ganze nicht. Dankeschön. Anders gesagt, die Einheiten und dann das Element, was hier zugrunde liegt, das Irreduzible, in diesem Fall die 2, hoch kleinere Exponenten bis hin zu dem Exponenten der G. Und das sind alle. Und es gibt keine Ahnung. Das liegt an der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Ne? Ich meine, warum soll da nicht eine 3 rumlaufen oder eine 7? So, aber sonst müsste man das in der Primfaktorzerlegung sehen. Und genauso ist es hier. Wir kennen die Teile und wenn wir jetzt das Strickmuster von da drüben verwenden, dann müsste man hier sagen, das sind alle Einheiten. Und, oder ich kann es auch einfacher ausdrücken, indem ich noch hoch 0 erlaube. Das heißt, ich nehme alle Exponenten von 0 bis m und schreibe dann alle entsprechenden Potenzen von R hin und dann muss ich aber auch noch alle Assoziierten davon jeweils mit dazu schreiben, denn so wie wir ja vorhin zuerst vergessen haben, würden wir die hier sonst auch vergessen. Dies sind alle Assoziierten von Elementen in der Form R hoch L. Und ein bisschen geredet. Das heißt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Sie zu fragen, ob. Und bitte machen Sie mal so Daumen hoch, Daumen runter. Ob Sie mich gut verstehen können. Rede ich laut genug? Rede ich deutlich genug? Bisschen zu schnell vielleicht manchmal? Oder geht's? Sie sagen, geht. Wie ist die Tafelschrift? Ist die groß genug? Ist die deutlich genug? Wunderbar. Okay, ich werde noch ein, zwei Mal fragen, bis ich das Gefühl habe, dass das läuft und dass Sie sich trauen, sich zu beschweren. Speziell, wenn die Schrift irgendwie kleiner wird oder undeutlich oder wenn nachher so Indexschlachten beginnen und dann Indizes auch mal verrutschen, dann ist wichtig, dass Sie nur Bescheid sagen. Wo haben Sie zu diesem Zeug, Stichwort faktorielle Ringe und so, Teilbarkeit, jetzt noch Fragen, bevor wir das Thema wechseln? Ja, das ist der Grund, warum ich das am Anfang nochmal relativ gründlich durchkaue, auch für Leute, die schon ganz viel Algebra gehört haben. Ja, da kommen später so Kapitel, wo wir ständig rumrechnen und ständig uns daran erinnern müssen, was für Eigenschaften hat der Ring und was für Rechenregeln kennen wir und was für Rechenregeln kennen wir nicht. Denn es gibt historische Beispiele, wo Leute in Ringen Sachen benutzt haben, die da nicht galten und dann wurde leider alles falsch. Und das wäre blöd, wenn uns das jetzt auch passiert. Gut. Das setzen wir alles ein. Dann wiederholen wir jetzt noch ein paar Resultate, um zu gucken, ob die Ihnen was sagen, ob Sie Beispiele brauchen und vor allem, wie die bei mir heißen. Was haben wir denn da? Wir haben den kleinen Satz von Fermat. Okay, der ist berühmt, den gibt es auch nicht in so unterschiedlichen Versionen, sondern im Wesentlichen stehen da immer die zwei selben Sachen. Man arbeitet im Ring der ganzen Zahlen, man hat Primzahl P und eine ganze Zahl A und dann guckt man sich A hoch P an und stellt fest, dass das kongruent zu A ist und P. Und das stimmt immer. Und wenn P kein Teil davon A ist, dann kann man sozusagen einmal A rauskürzen und bekommt a hoch p minus 1 ist kongruent zu 1 mod p. Und Einer der Gründe, warum ich das hier erwähne, ist, dass es einen Primzahltest gibt, der darauf basiert. Und ein weiterer Grund ist, dass wenn wir Kongruenzrechnungen machen, dass wir dann gewisse Potenzen, modulo Primzahlen, rauskürzen können. Und das ist gut. Oder manchmal hilfreich. Dann kommt als nächstes, ja, ich vermute, Sie kennen es als chinesischer Restsatz. Und ich nenne das nicht so, weil ich blöd finde, dass der so heißt. Denn ansonsten könnte man ja den kleinen Satz von Fermat auch kleinen Satz von irgendeinem Franzosen nennen. Oder? Und der Banachsche Fixpunktsatz wäre halt irgendein deutscher Fixpunktsatz. So, und deswegen heißt der Satz bei mir Satz von Qin Chu Shao. Aber in der Literatur werden Sie ihn wahrscheinlich unter dem Namen nicht finden, sondern als chinesischer Restsatz. Was da los ist, ist, dass man simultan Kongruenzen lösen möchte. Das heißt, man hat mehrere Kongruenzen, die man gleichzeitig lösen möchte. Und dieser Satz sagt uns, dass das geht, wenn die Zahlen modulierer man rechnet, paarweise Teilerfrequenzen. Dann funktioniert das. Und das werden wir manchmal verwenden, zum Beispiel auch wieder bei Primzahltests, um die Existenz von gewissen Zahlen mit gewissen Eigenschaften zu finden. Das heißt, da werden wir anstatt zu Fuß solche Zahlen zu suchen, die gewisse Kongruenzen erfüllen und dann deswegen andere Kongruenzen nicht erfüllen können, das ist häufig der Witz, anstatt das zu Fuß zu machen, werden wir diesen Satz. Okay? Sehe ich jetzt keine Fragen? Wo es vielleicht Fragen gibt, ist beim Legendre-Symbol. Deswegen schlage ich vor, dass wir da ein paar Minuten länger drüber reden. So sehen die aus. Jacobi-Symbole sehen später so ähnlich aus. Da steht auch oben eine ganze Zahl, aber unten darf da irgendeine ungerade natürliche Zahl stehen. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Für den Moment, wenn das da so steht, ist oben eine ganze Zahl und unten eine Primzahl. Und das ist auch nur für ungerade Primzahlen P definiert, das Symbol. Und das Symbol kann nur drei Werte annehmen, nämlich 0, 1 und minus 1. Und welcher Wert angenommen wird, hängt davon ab, in welchem Verhältnis diese Zahlen A und P zueinander stehen. Der Wert 0 wird angenommen, genau dann, wenn die Primzahl P das A teilt. Ansonsten sind die Werte 1 und minus 1 und das sind für uns die interessanten. Da gucken wir nämlich, ob A kongruent zu einer Quadratzahl ist, modulo P. Wenn ja, ist der Wert 1, wenn nicht, ist der Wert minus 1. Und diese Frage, ob man eine Quadratzahl ist, modulo irgendwas, die kann man auch wieder allgemeiner stellen, nicht nur modulo Primzahlen. Aber die Art und Weise, wie wir das hier in diesem Symbol darstellen, die ist, soweit ich weiß, erstmal für Primzahlen. Wenn wir später über das Jacobi-Symbol sprechen, dann sage ich noch mehr dazu. Aber jetzt wollte ich das erstmal nur wiederholen, was das Symbol bedeutet. Und es gibt haufenweise Rechenregeln dafür, wie man mit diesem Symbol rechnen kann und wie man unterwegs auch vergessen darf für eine Weile, was es eigentlich bedeutet. Und da Sie das brauchen für eine der Übungsaufgaben, dachte ich mir, dass wir vielleicht nochmal ein, zwei Legendre-Symbole wirklich ausrechnen sollten. Das wäre vielleicht ein Plan. Gut, dann dürfen Sie mir jetzt eins sagen, aber wir machen jetzt mal nicht einfach nur 3 über einer Primzahl, auch wenn das interessant für die Übungsaufgabe wäre, aber es wäre nur ein Fall. Und ich möchte hier gerne was Interessanteres machen. Das heißt, Sie dürfen mir jetzt ein Legendre-Symbol zurufen. Bitte darauf achten, dass unten wirklich eine ungerade Primzahl steht. Ansonsten ist es mir egal. Da rechne ich jetzt einfach eine Sache aus.
Mhm. 67 zu 7.
Über? 67 über 7, genau, dann können wir direkt üben, das ordentlich auszusprechen. Vielen Dank für den Vorschlag. 67 sieht nach einer Primzahl aus. Ist es eine? Ich glaube, 67 ist eine Primzahl, aber es macht nichts.
dann können wir nämlich direkt das quadratische Reziprozitätsgesetz verwenden. Klar, das ist wirklich einer. Beim quadratischen Reziprozitätsgesetz dürfen wir beim Legendre-Symbol oben und unten vertauschen und wir müssen einfach nur darauf achten, wozu die Primzahlen, die da stehen, kongruent sind, modulo 4. Das sollten wirklich Primzahlen sein, insbesondere, also unten steht ja sowieso eine ungerade Primzahl, wenn man alles richtig gemacht hat, aber oben soll bitte auch eine ungerade Primzahl stehen, damit man das anwenden kann und die soll auch bitte nicht gleich sein. Wenn die gleich sind, dann sind wir ja in dem Fall, wo das Symbol sowieso den Wert 0 hat. Aber wenn wir das jetzt hier angucken, dann sehen wir, das ist alles erfüllt, wir sind ungerade, wir sind verschieden. Und dann darf ich oben und unten vertauschen. Und jetzt sehen wir, 7 ist kongruent zu 3 modulo 4, 67 auch. Das heißt, wenn wir jetzt umdrehen, müssen wir das Vorzeichen ändern. Und ich sehe schon die Handbewegung, genau, in diesem Fall ist es ein Minuszeichen. So, das ist jetzt, das ist nicht besser.
Hätten wir nicht Modulo?
Nee, Moment, ich möchte was anderes machen.
Sollen wir Modulo?
Genau, das ist viel cleverer. Ich dachte, ich hätte da was Geschicktes gesehen mit einer Quadratzahl, aber nein. Wir haben so eine Regel, die geht so, wenn oben zwei Zahlen stehen, A und B, und wir haben unten die gleiche Primzahl, dann ist der Wert des Legendre-Symbols gleich, wenn die Zahlen, die oben stehen, kongruent sind, modulo der Primzahl, die unten steht. Heißt also, wenn wir jetzt hier eine kleinere Zahl finden, und ich möchte sie gerne kleiner machen, als 67, aber kongruent ist zu 67 modulo 7, dann können wir stattdessen diese Zahl oben hinschreiben. Und spontan denke ich, ich möchte minus 3 nehmen. Und das ist nicht QR, sondern es ist einfach nur modulo. Und das stimmt, weil 67 minus minus 3, 67 plus 3 ist und das ist 70 und das ist durch 7 teilbar. So, und ich dachte, ich hätte einen anderen, geschickteren Trick gesehen, aber nee, das ist besser. Jetzt können wir hier oben das Minuszeichen rausziehen und daraus machen minus 1 über 7 mal 3 über 7 werden Sie bald mit Ihrer Übungsaufgabe wissen. Machen wir gleich zu Fuß. Minus 1 über 7, dafür gibt es eine Regel. Wer weiß noch die minus 1 über 4 Regel? Was kommt da raus? Minus 1 über der Primzahl ist 1 oder minus 1 und das hängt davon ab, ob die Primzahl kongruent zu 3 oder zu 1 ist, modulo 4. Wenn sie kongruent zu 1 ist, modulo 4, kommt 1 raus. Wenn sie kongruent zu 3 modulo 4 ist, kommt minus 1 raus. 7 ist kongruent zu 3 modulo 4, also kommt hier minus 1 raus. Und es bleibt das. Und jetzt mache ich B wie quadratisches Reziprozitätsgesetz und drehe um. Und genau wie vorhin ist es ein Minuszeichen, weil 3 und 7 kongruent zu 3 sind modulo 4. Dann habe ich hier meine minus 1 immer noch. Dann kommt die minus 1 vom Wechseln dazu. Hier steht 7 über 3 und bei 7 über 3 weiß ich, was es ist und Sie hoffentlich auch. Was ist 7 über 3?
So 1.
Genau, denn 7 über 3 kann ich mit diesem Trick von da vorne umformen zu 1 über 3 und 1 über irgendwas zu nur 1. Und hier vorne haben wir auch 1. Also kommt 1 raus und das heißt, dass 67 eine Quadratzahl ist modulo 7. Oder in anderen Worten, es gibt eine Quadratzahl, die kongruent zu 67 ist, modulo 7. Ich sehe spontan keine, aber vielleicht fällt mir noch eine ein. Gut, jetzt haben wir nochmal ein paar Rechenregeln wiederholt. Und das mache ich deshalb, weil Sie die Übungsaufgabe haben mit dem Genre-Symbol. Haben Sie da jetzt gerade noch Fragen zu? Mhm.
Hätten wir nicht zu 4 gehen können?
Wo?
Beim ersten Stück.
Ja, hätten wir machen können. Wir hätten sagen können, wir gehen zu 4, das ist eine Quadratzahl, dann sind wir fertig. Hatte ich ja kurz drüber nachgedacht, aber ich fand es schöner, nochmal zu
üben. Okay.
Nein,
genau. Warum auch verbaut, warum zu kompliziert?
Ja, ich finde das gut. Wenn wenn Deutsch nach andere und auf einfache so Wege sehen. Moment. Einfache wäre 4 über 7 plus 1. Wenn oben eine Quadratzahl steht, die nicht teilbar ist durch die Primzahl, dann kommt immer 1 raus. Ja.
Ja. Das ist 144, ist das Quadrat.
Danke.
Dann bleibt 77 übrig.
Vielen Dank, du hast mich auch toll. Hallo. Okay. Wie lange halten Sie noch durch, bis wir eine kleine Pause machen? Da wir heute keinen Übungsteil brauchen, haben wir ja im Prinzip die ganze Zeit bis 12, aber ich wollte jetzt nicht 3 Stunden nonstop Vorlesung machen, sondern ich dachte, wir machen irgendwo zwischendurch eine Pause. Wollen Sie mir einen Hinweis geben, wann am besten? Könnt ihr das halt interpretieren als, wir wollen nonstop 3 Stunden Zeitung machen. Aber irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen. Wie ist denn folgender Vorschlag? Wir machen jetzt noch 10 Minuten, dann machen wir eine Viertelstunde Pause und dann machen wir noch mal vielleicht eine Stunde oder so. Aber nicht durchgehend bis 12. Also ich meine, ich habe Lust, aber das ist ein bisschen viel. Ja? Okay, wir machen wohl. Weitere Fragen habe ich dazu nicht gesehen. Gucken Sie sich aber, wenn Sie bei der Übungsaufgabe feststecken, einfach nochmal alles dazu an, was im Buch steht. Vielleicht ist da noch eine Rechenregel, die Ihnen hilft und an die Sie nicht sofort gedacht haben. Was wir hier nicht benutzt haben, ist die 2 über P-Regel. Wir haben nur die minus 1 über P-Regel benutzt, aber die 2 über P-Regel steht im Buch. Und ich habe sie auch in den Notizen nochmal für Sie aufgeschrieben. Dann könnte ich jetzt mein kleines Zwischenspiel machen zu interessante Ringe. Und dann kommt noch der 2-Quadrat-Satz von Klammer. Das wird eine komplett subjektive Aufzählung. Ich finde Z wahnsinnig interessant und ich finde Faktorringe von Z wahnsinnig interessant. Unterschiedliche Qualitäten haben. Manche davon sind Körper, manche sind ganz seltsam und nicht mal Integritätsbereiche. Dann denke ich noch an die ganzen gaußschen Zahlen. Und das ist die Überleitung zum nächsten Teil mit dem 2-Quadrat-Satz. Auch da bitte nochmal Rechenregeln wiederholen, falls Sie mit dem Problem nicht so vertraut sind oder nicht mehr oder noch nicht. Also rechnen mit komplexen Zahlen ist ja das eine. Meine Notation ist das andere. Zum Beispiel notiere ich komplexe Konjugation mit so einem Sternchen. So sieht das aus. Und das brauchen wir zum Beispiel, wenn wir die Normfunktion, mit der Normfunktion in ZI arbeiten wollen. Das brauchen wir für verschiedene Argumente, wenn es darum geht, Irreduzibilität zu verstehen und all sowas. Also wenn wir ZI wiederholen, dann wie sieht die euklidische Normfunktion aus? Jetzt habe ich verraten, es ist ein euklidischer Ring. Wie sehen die irreduziblen Elemente aus? Wie findet man GGTs? Wie funktioniert der euklidische Algorithmus? Solche Sachen. Kann ich schaden, sich mit dem Ring noch mal ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen? Weitere interessante Ringe lernen wir dann jetzt im Laufe der Vorlesung kennen. Da kommt Z-Atom der Größe 3. Da kommen die Eisenstein-Zahlen. In den nächsten beiden Kapiteln. Wenn Sie noch einen Ring zum Üben, 2 Ringe zum Üben, 3 Ringe zum Üben, mehrere Ringe zum Üben, aus der Vorlesung Algebra 1. Z-Wurzel 2i. Cooler Ring, euklidischer Ring. So eine ähnliche Normfunktion wie Z-I, also gleiche Bauart, aber kommt ein bisschen was anderes raus. Und es ist total interessant, mal zu Fuß zu gucken, was man da rausfinden kann, was die Einheiten sind und wie man eine Idee für irreduzible Elemente kriegen kann. Genauso Z Wurzel 3i. Und dann ist man vielleicht überrascht, was da auf einmal anders ist. Genauso wie bei Z Wurzel 5i. Ich sage nur interessante Ringe und wo sie zu finden sind. Allein hier in dieser Dreierreihe ist man überrascht, was da passiert. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Und wenn Sie irgendwo nicht weiterkommen oder Fragen haben, sagen Sie Bescheid, dann werde ich mit großem Vergnügen eine Podcast-Folge nur über seltsame Ringe machen. Aber jetzt vor der Pause kurz
der 2 Quadrate Satz von Fermat. So. 2QSHF. Da geht es darum zu erkennen, wann man eine natürliche Zahl als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Das heißt, es geht um die Lösbarkeit der Diophantischen Gleichung n gleich x Quadrat y Quadrat, wobei n eine natürliche Zahl ist, die uns vorliegt. So, jemand gibt die uns. Das ist toll mit Schulkindern, weil die ja keine Ahnung haben und man dann quasi zaubern kann, indem man sagen kann, da geht das und da geht das nicht. Ganz toll. Wer erinnert sich, wie es ging? Wie kann ich an der natürlichen Zahl n erkennen, ob diese diophantische Gleichung ganzzahlig lösbar ist? Ja?
Also wir schauen uns die Zerlegung von n im faktoriellen Ring an.
Genau, wir gucken uns die Primfaktorzerlegung von n an, das ist eine natürliche Zahl, ja?
Und dann gucken wir uns die ganzen Potenzen an und uns interessieren nur die Potenzen von den Primzahlen, die kongruent sind zu 3.
Richtig, richtig.
Müssen alle gerade sein.
Genau, die Exponenten müssen gerade sein.
Ja.
Richtig. Genau, die anderen sind uns egal. Die Potenz von 2 ist uns egal, die Potenz der anderen Primzahlen ist uns egal. Wir gucken nur die an, die kongruent zu 3 sind mod 4 und da schauen wir auf die Exponenten. Und das entscheidet. Wenn die alle gerade sind, klappt's. Wenn auch nur einer ungerade ist, klappt es nicht. Insbesondere wissen wir dann, dass Zahlen, die selber kongruent zu 3 sind modulo 4, Primzahlen, die selber kongruent zu 3 sind modulo 4, wenn die einfach nur so einzeln in der Landschaft stehen, keine Summe von 2 Quadraten sind. Und das ist wichtig, das brauchen wir später. Schreibe als Folgerung aus dem Satz. Zu diesem 2-Quadrate-Satz noch irgendwas fragen? Wollen Sie nochmal die Beweisidee hören kurz oder überhaupt, also warum braucht man komische Ringe? Das spielt doch alles im Z. Ja, die Aussage spielt im Z, aber der Beweis nicht. Das ist eine meiner größten Freuden. Und wer hat da noch Fragen zu? Ich frage auch deshalb, weil nämlich sonst dieses viel Bekanntes und wenig Neues oder vielleicht auch viel Neues ist. Was auch heißt, dass wir unsere Pausenzeit super gut gewählt haben. Sie können ja in der Pause darüber nachdenken, ob Sie noch Fragen haben. Ich bin schon in der Zeit, stelle mich gedanklich auf Kapitel 2 ein und ich lusche mal kurz. Genau, wir reden dann gleich. Ja, wir machen eine Viertelstunde Pause und dann reden wir gleich über den Ring Z-Wurzel 3 und ich könnte mir vorstellen, dass wir den heute vollständig besprechen können, wenn wir uns so eine Stunde ungefähr nehmen. Und dann haben wir heute so richtig gut was geschafft. Einwände? Tschüss, bis gleich.